Ich bin sehr zähneknirschend für die Quote. Ich finde es eigentlich furchtbar, dass wir eine Quote brauchen. Aber solange es nicht 50-50 ist, müssen wir darauf bestehen anscheinend.
Was muss sich generell ändern? Generell muss sich im Jazz und gesamtgesellschaftlich, glaube ich, ändern, dass wir unser enges Denken erweitern. Dass wir uns nicht alle beschneiden mit diesen bescheuerten Rollenklischees, weil da leiden wir alle drunter.
50-50.
50-50.
Der Podcast des Landesfrauenrates Niedersachsen.
So, heute hauen wir auf die Pauke. Also in echt jetzt. Denn wir wollen raus aus den Rollenklischees. So hat es Eva Klesse gerade formuliert.
Sie ist Jazz-Schlagzeugerin und eine Pionierin. Sie war nämlich in Deutschland die erste Instrumentalprofessorin an einem Jazz-Institut. Was muss Frau eigentlich dafür mitbringen?
Ich glaube, Selbstvertrauen ist da das Stichwort, schon alleine um diesen ganzen, ah ja, das hat die natürlich nur gekriegt, weil die eine Frau ist. Ne? Das ist ja was, was super häufig kommt, nach Preisen, nach Jobs, nach irgendwas. Schon alleine, um sich dem selbstbewusst entgegenzustellen und zu sagen, nee, weißt du was, das habe ich gekriegt, weil ich gut bin. Dass man sagt, das hat was mit meiner Kunst zu tun.
Ein Selbstbewusstsein, an dem Eva Klesse immer noch arbeitet, wie sie sagt. Wir hören gleich mehr von der Drummerin. Und auch die Regisseurin und Bestseller-Autorin Doris Dörrie gibt einen klaren Rhythmus vor. In Zahlen 50-50, so sagte sie eingangs. Warum sie Zähneknirschen für die Quote ist, darüber sprechen wir mit ihr.
Eva Klesse und Doris Dörrie, zwei Kulturfrauen, beide ganz oben. Die eine wirkt in Hannover, die andere ist hier geboren. Und beide engagieren sie sich für eine geschlechtergerechte und diverse Kulturlandschaft.
Und damit herzlich willkommen zu 50-50, dem Podcast des Landesfrauenrates Niedersachsen. Wir sind Andrea Schwietzer
und Ita Niehaus.
50-50.
Also wenn ich an Hannover denke, dann fallen mir schon einige Frauen ein, die wichtige Kultureinrichtungen führen. Ich denke an Katja Lemke, Gisela Vetter-Liebenow, Laura Berman, Sonja Anders.
Und so ähnlich geht es auch Corinna Fischer, Leiterin der Kulturabteilung im niedersächsischen Wissenschaftsministerium. Sie sagt,
dass wir insgesamt, was Frauen in Führungspositionen angeht, bei vielen Einrichtungen auch schon Frauen eben in diesen Positionen haben. Und insofern ist Niedersachsen da von der Ausgangsposition aktuell ganz gut aufgestellt. Wir haben zum Beispiel beim Staatstheater Hannover zwei Intendantinnen. Wir haben mehrere Leiterinnen von Landesmuseen. Und besser werden können wir sicherlich noch im Bereich der mittleren Führungspositionen. Da ist es sicherlich auch nicht besser als anderswo. Das ist bekannt.
Corinna Fischer spricht hier vor allem von den großen Kultureinrichtungen. Es gibt aber natürlich noch andere Bereiche, wie beispielsweise die Musikszene.
Ja, und da ist einer klasse Schlagzeugerin eine bundesweite Sensation gelungen, Eva Klesse. Hier hören wir sie, die Jazzerin, an ihrem Instrument. Und das beherrscht sie so virtuos, dass sie 2018 an die Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover berufen wurde. Als erste deutsche Instrumentalprofessorin für Jazz. Durch die Szene, kann man sagen, ging ein Raunen, eine Frau in dieser Position. Wie war das für sie selbst?
Die Rolle war ich ja vorher schon auch gewohnt, ehrlich gesagt, auch ohne die Professur. Das hat sich damit, hat sich die Aufmerksamkeit natürlich nochmal verändert. Aber zum Thema Frauen im Jazz und wie es denn jetzt sei, als Frau Schlagzeug zu spielen und so weiter, diese ganzen Fragen, die habe ich ja auch schon vorher bekommen. Weil auch an allen Schulen, an denen ich Unterricht hatte, gab es keine einzige Frau. Nirgendwo. Nie.
Gibt es jetzt eine Schlagzeugerin in deinem Kurs?
Leider nicht. Nee, bisher immer noch nicht. Also jetzt sind bald wieder Aufnahmeprüfungen. Knock on wood. Hoffentlich kommen sie.
Denkst du, dass da ein Umdenken stattfindet im Moment?
Ja, total langsam. Und das ärgert mich auch. Obwohl, wenn man natürlich den globalen Lauf der Dinge betrachtet, sagen mir dann auch manchmal ältere KollegInnen, versuchen mich dann manchmal ein bisschen zu bremsen in meinem Ärger und sagen, guck mal, wie viel sich getan hat. Aber ich denke immer noch irgendwie nicht genug. Also genau, wir sind in einem Prozess, aber der ist echt langsam. Und es betrifft sowohl eben junge Frauen in der Ausbildung, als auch zum Beispiel in meiner Wahrnehmung eben als konzertierende Musikerin, ne, von JournalistInnen-Seite, wobei ich da fast nicht gendern muss, weil es oft Journalistinnen sind, die dann auf Teufel komm raus irgendwas suchen, was die dann schreiben, ich würde so zart Schlagzeug spielen oder zart und hart. Also auch immer irgendwelche körperlichen, manchmal auch irgendwelche sexuellen Konnotationen, wo ich so denke, das wird bei Männern nicht gemacht. Das stört mich ehrlich gesagt, weil das ist nichts, was ich will oder mache. Im Gegenteil, ich versuche eher auch von meiner Kleidung relativ neutral zu sein, weil ich genau das eben nicht will. Und das passiert aber trotzdem immer wieder. So.
Aber die Sprache ist ja auch ganz oft so, also gerade so am Schlagzeug oder ja, auch in einem anderen Instrument spielen mal richtig mit Eiern und so. Das ist so eine männliche Sprache, die da irgendwie benutzt wird. Ja. Was sind so Situationen, wo du merkst, dass dieser Bereich, vielleicht auch der Jazzbereich, tatsächlich sehr männlich geprägt ist?
Das ist manchmal schwer auszumachen, aber man merkt auch, dass eine ganz andere Atmosphäre herrscht in zum Beispiel Bands oder in Kommissionen oder sowas, wo es einfach gemischt ist. Ich glaube, das trifft ja auch für jeden Bereich zu. Also ich bin natürlich auch überhaupt jetzt nicht dafür zu sagen, wir müssen jetzt nur noch Frauen überall haben, sondern ich glaube, es ist immer super, wenn es einfach divers ist. Divers in jeglicher Hinsicht, was Gender angeht, was Herkunft angeht, was Alter angeht und so weiter und so fort. Also wenn sich da alle Parteien gegenseitig respektvoll begegnen, dann glaube ich, dass das immer zu kreativeren Ergebnissen führt. Gibt es, glaube ich, auch Studien zu. Ne? Als wenn das so sehr, ja, monothematisch aufgestellt ist, sage ich mal.
Passt ja eigentlich auch zum Charakter von Jazz, also dieses Interagieren, viele Kulturen kommen zusammen. Musik ja im Allgemeinen, also als universelle Sprache sozusagen.
Voll. Und das ist ja irgendwie das Schockierende, ne? Dass man eigentlich hält man Jazz für progressiv, für politisch, für die Sprache der Minderheiten und so weiter. Und war sie geschichtlich betrachtet immer und sollte sie eigentlich auch heute sein. Deswegen ist es für mich umso erschreckender, dass auch in dieser Musikrichtung da noch so veraltete Denkmuster am Start sind irgendwie.
Also wenn wir uns das noch einmal kurz vergegenwärtigen, wenn wir zum Beispiel in die Musikschulen gehen, da gibt es ja ganz viele Mädchen, die noch ein Instrument spielen, dann auch in den Schulbigbands, da ist es auch noch so 50-50, dann geht man irgendwie ins Jugendjazzorchester, da sind es dann schon wenige Frauen. Und die, die dann tatsächlich sagen, ich werde Musikerin, das sind dann nur noch ganz, ganz wenige. Woran liegt das?
Ich glaube, das hat total viele Gründe. Also schon weibliche Säuglinge werden anders behandelt als männliche. Ich glaube, da fängt das schon an, was man an denen lobt, ob das ein Handeln oder ein Aussehen ist. Und ich glaube, das setzt sich immer, immer weiter fort und wirkt sich dann im Endeffekt auf das ganze Leben aus und natürlich auch auf die Berufswahl. Das ist, glaube ich, ein Punkt. Also Rollenklischees, Rollenbilder im Kopf. Ein anderer Punkt ist sicherlich eben fehlende Vorbilder. Da gibt es diesen Satz, you cannot be what you cannot see. Wenn man denkt, das gibt es gar nicht, dann wie soll man das werden? Da gibt es eine lustige Geschichte, die das andersrum verdeutlicht. Eine Kollegin von mir, eine Posaunistin, deren Schwester ist auch Posaunistin und sie hat eine kleine Tochter und die hat sie irgendwann mal mit einer zu einer Probe genommen und sie hat ihr ganzes Leben lang nur weibliche Posaunistinnen gesehen bis dahin. Dann ist sie zu einer Probe gegangen und da saßen auf einmal Typen mit einer Posaune und die hat dann gesagt, Mama, können Männer auch Posaune spielen? Und das ist ja so ein bisschen dieses Angela-Merkel-Syndrom, ne? Können Männer auch Kanzler werden? Und man sieht auch nicht, wie man als Frau vielleicht sogar auch mit Kindern und Familie, also da, wenn man da in die Jazzlandschaft guckt, dann wird es auch noch viel, viel dünner. Da fallen mir vielleicht 3 Personen ein oder 4, die trotzdem ihre Musik weitermachen. Ne?
Was würde Frauen helfen, den Beruf tatsächlich zu ergreifen oder sie zu ermutigen auch? Vorbilder hast du schon genannt. Gibt es noch andere Möglichkeiten? Du machst ja auch ganz viel politische Arbeit, sprichst tatsächlich oft auch über das Thema. Was gibt es da noch so für Handlungsspielraum?
Also es hat sich ja wirklich richtig viel getan in den letzten Jahren an Awareness sozusagen, an Bewusstwerden, dass es da überhaupt ein Problem oder einen Missstand gibt. Das finde ich schon mal super. Oft wird jetzt zum Beispiel darauf geachtet, dass Preise ein Jahr so vergeben werden oder Kommissionen und Jurys paritätisch besetzt werden. Das finde ich sind alles gute Ansätze, dass überhaupt was in Bewegung kommt, dass man überhaupt Leute sichtbar macht, die vorher gar nicht sichtbar waren, ne? Unter anderem eben Frauen. Weil ich glaube auch, es sind ja nicht nur die Ausführenden, die vor allem Männer sind, sondern zum Beispiel auch die Leute, die darüber schreiben, die Journalisten eben, die Männer sind. Das heißt, es wird auch so ein Begriff von Ästhetik ganz stark bewertet oder erschaffen von männlichen Personen. Und das fände ich auch interessant zu schauen, was passiert eigentlich, wenn auch das diverser wird. Verändert sich eigentlich unsere Ästhetik und unsere Auffassung? Das wäre zum Beispiel was, wo ich denke, das könnte noch spannend werden. Und was muss sich generell ändern? Generell muss sich im Jazz und gesamtgesellschaftlich, glaube ich, ändern, dass wir unser enges Denken erweitern. Dass wir uns nicht alle beschneiden mit diesen bescheuerten Rollenklischees. Das macht man als Frau, das macht man als Mann, das ist ungewöhnlich, untypisch. Weil da leiden wir alle drunter. Es geht ja oft darum, wir kämpfen für die Frauen. Nee, ehrlich gesagt, wir kämpfen für alle. Weil es gibt auch ganz viele Männer, die nicht in diese Klischees passen wollen, was für sie vorgesehen ist, was männlich ist. Insofern ist das, glaube ich, wäre das eine Befreiung einfach für alle.
Ja, das klingt wirklich toll, finde ich. Die Befreiung für alle.
Ja, das hat mir auch sehr gut gefallen. Eva Klesse, Jazz, Schlagzeugerin, Komponistin und Hochschullehrerin. Im Herbst kommt übrigens das neue Album mit ihrem Quartett raus. Und Eva Klesse ist ja auch eine von den Frauen, die so gern als positives Beispiel für erfolgreiche Kulturfrauen herangezogen wird. Und mein Eindruck ist tatsächlich, dass aktuell in den Medien diese Vorzeigefrauen, sag ich mal, dass die regelrecht hervorgehoben werden. Also im Sinne von, es tut sich was in der Kulturszene, schaut nur, selbst die Bayreuther Festspiele wurden letztes Jahr von einer Frau am Dirigierpult eröffnet. Sie heißt Oksana Liniv. Oder hey, die Biennale in Venedig wird nun von einer Frau kuratiert, von Cecilia Alemani. So als wäre damit alles gesagt und getan.
Klar, das sind ja auch positive Zeichen und die sind auch dringend nötig. Denken wir zum Beispiel an die Kulturratsstudie. Sie ist 2016 erschienen, Frauen in Kultur und Medien. Und da wurde wieder einmal offensichtlich, von einer Gleichberechtigung im Kulturbereich sind wir ganz weit weg. Olaf Zimmermann vom Deutschen Kulturrat begrüßt darum auch dieses Sichtbarmachen von Frauen, die die Kulturszene gerade aufmischen. Das sagte er zum Weltfrauentag in diesem Jahr bei einer Veranstaltung des Niedersächsischen Ministeriums für Soziales und Gleichstellung zum Thema Frauen in Kultur und Medien.
Naja, es hat sich in den letzten Jahren einiges getan. Das finde ich auch ganz positiv. Ich finde, das müssen wir auch feststellen, damit man auch den Mut hat, weiter an diesen Themen zu arbeiten. Wir haben als Deutscher Kulturrat im Jahr 2000 den ersten Bericht gemacht. Und erst 2016 hat uns die Politik zugehört. Also das hat doch eine ganz schöne Zeit gedauert, bis das dann eingedrungen ist.
Konkret heißt das etwa, dass im neuen niedersächsischen Kulturfördergesetz eine Regelung vorgesehen ist, nach der künftig etwa Jurys nach Kriterien der Diversität und Geschlechtergerechtigkeit besetzt werden sollen. Der Entwurf für dieses Kulturfördergesetz liegt im Moment im Landtag, weiß Corinna Fischer.
Das ist wichtig, weil dort auch Vorentscheidungen immer getroffen werden. Und wenn wir auch von Künstlerinnen sprechen und nicht nur jetzt von denjenigen, die ja die harten Führungspositionen als Direktorin oder sowas einnehmen, dann geht es natürlich auch darum, dass wir bei Künstlerinnen anfangen, die eben auch ihre Kunst dann präsentieren können. Und es geht insgesamt darum, die Sichtbarkeit von Frauen zu erhöhen. Auch dort gilt wie immer die Vorbildfunktion. Wenn man Frauen hat in Jurys, in Gremien, dann hat man einfach sichergestellt, dass in einem Gremium auch über dieses Thema gesprochen wird.
Zum Beispiel auch über das Problem des Gender Pay Gap.
Wir haben das in der Corona-Zeit jetzt auch noch mal ganz deutlich gesehen. Und bei der großen Frage der Gerechtigkeit, was die Bezahlung angeht von Kulturschaffenden und anderen Berufen, sind es auch immer die Frauen, die es besonders schwer haben. Ich glaube, auch die Corona-Zeit und die Debatte, die dabei geführt wurde, hat auch noch mal dazu beigetragen, das Bewusstsein dafür zu schärfen. Und wenn wir über Gender Pay Gap sprechen und über gerechte Bezahlung, ist es immer auch ein Thema von Bezahlungsunterschieden zwischen Männern und Frauen nach wie vor.
Und diese Bezahlungsunterschiede sind wirklich unverschämt hoch. Das zeigen aktuelle Zahlen und Fakten. Und damit sind wir hier.
Fakt oder Fake? Fakt oder Fake? Der 50-50-Check.
Der Gender Pay Gap ist in allen Kulturbereichen in etwa gleich.
Stimmt nicht. Da gibt es durchaus Unterschiede. Im Buchhandel etwa liegt der Gender Pay Gap bei etwa 8%. In der Filmbranche verdienen Frauen rund 35% weniger als ihre männlichen Kollegen und Kamerafrauen im Speziellen sogar 57% weniger als Männer.
Die Politik hat das Problem mittlerweile fest im Blick.
Naja, zumindest haben sich die Regierungsparteien im Koalitionsvertrag dazu verpflichtet, den Gender Pay Gap transparent zu machen, ihn gar zu schließen und, ich zitiere, Gleichstellung und Geschlechtergerechtigkeit in Kunst, Kultur und Medien weiter auszubauen. Also mehr Frauen in Führungspositionen, paritätisch und divers besetzte Jurys und Gremien oder auch eine bessere Frauenförderung über Stipendien. Schauen wir mal.
Na, wenn du gerade von Schauen sprichst, das ist ja mal eine Behauptung hier. Die Wahrscheinlichkeit, in einem Museum eine nackte Frau auf einem Gemälde zu sehen, ist viel größer, als dort Werke von Künstlerinnen zu finden.
Das ist ein Fakt. Die bildende Kunst ist ebenfalls männerdominiert. Doch auch das ändert sich langsam. Zum Beispiel dank Aktivistinnen wie der feministischen Künstlerinnengruppe Guerilla Girls. Nehmen wir als Beispiel die Kästner Gesellschaft in Hannover. Dort wurden seit 2017 in gut der Hälfte der Einzelausstellung Kunst von Frauen gezeigt.
Die deutsche Jazzszene geht mit gutem Beispiel voran in Sachen Geschlechtergerechtigkeit.
Ein klares Nein. Nicht 50-50, nicht ein Drittel zu zwei Drittel, nein, 20-80% beträgt das Verhältnis von Jazzerinnen zu Jazzern. Es gibt im professionellen Bereich also kaum Frauen an der Jazztrompete, dem Kontrabass oder am Jazzpiano. Obwohl sich die Deutsche Jazzunion sehr um Geschlechtergerechtigkeit bemüht und symbolisch den Namen vor 4 Jahren sogar geändert hat. Davor hieß der Zusammenschluss Union Deutscher Jazzmusiker. Jetzt also ganz neutral Deutsche Jazzunion.
In der Filmbranche gibt es mittlerweile auffällig viele erfolgreiche Regisseurinnen.
Tja, also immerhin, die letzten beiden Regie-Oscars gingen an Frauen und letztes Jahr außerdem die Goldene Palme von Cannes, der Löwe von Venedig und der Goldene Bär der Berlinale. Auf der anderen Seite, die Bundesfilmförderung vergibt nur rund 20% der Gelder an Frauen und von den 35 Filmen des deutschen Filmkanons, die also von der Bundeszentrale für politische Bildung mit dem Prädikat kulturell besonders wertvoll ausgezeichnet werden, ist kein einziger Film einer Regisseurin dabei.
Fakt oder Fake?
Ein Skandal, Ita. Aber ich meine ehrlich, Frauen können auch gar keine guten Filme machen, oder?
Also, ich kenne schon welche.
Na komm.
Doch. Also ich fange mal einfach an. Doris Dörrie zum Beispiel. 1955 in Hannover geboren. Bekannt geworden ist sie mit ihrem Film Männer. 1985 war das. Später kamen dann weitere Komödien dazu, zum Beispiel Die Friseuse. Sie hat aber auch Dokumentationen gemacht, unter anderem über die einzige Frauen-Mariachi-Band in Mexiko oder den berührenden Film Kirschblüten, Hanami.
Außerdem hat sie Opern inszeniert und landet mit ihren Büchern immer wieder auf der Bestsellerliste. Gerade ist sie auch auf Lesetour mit Die Heldin reist. So heißt nämlich ihr aktuelles Buch. Darin erzählt sie in anrührenden, auch lustigen Geschichten vom Reisen als Frau. Es geht da um Vertrautheit, um Verunsicherungen, um Frauengemeinschaften und auch um Diskriminierungen. Da erzählt Doris Dörrie zum Beispiel von der Aufnahmeprüfung an der Filmhochschule in München mit Anfang 20.
Da hatte ich mir, es war im Sommer, dieses Auswahlverfahren, und da hatte ich mir sehr, sehr kurze Hotpants angezogen für dieses Vorstellungsgespräch oder dieses Interview. Und das war natürlich auch kalkuliert, weil ich genau wusste, da sitzen nur Männer und ich war sehr braun gebrannt und weil ich so groß bin, habe ich sehr lange Beine. Und später hat mir dann ein Professor auch immer so kichernd gesagt, ja, du bist ja nur aufgenommen worden wegen deiner langen Beine. Und das war natürlich auch immer wieder eine Ohrfeige, denn es hieß ja im Klartext, naja, du kannst eigentlich gar nichts, wir haben dich nur genommen wegen deiner Beine. Und ich habe dann lange auch mal so brav mitgelacht, so hahaha, und fand das aber eigentlich sehr verletzend, klar. Und ich war eine von 2 Frauen in unserem Kurs und eine hat dann auch sehr schnell aufgehört. Und es war doch außer mir dann kaum jemand auf weiter Flur. Das habe ich aber gar nicht so gemerkt, weil ich sehr schnell versunken bin in diese Arbeit und habe wirklich lange nicht kapiert, dass es um mich herum kaum andere Frauen gab.
Ich wollte das gerade fragen, weil das sind ja schon Diskriminierungen, die viele Frauen erlebt haben, teils immer noch erleben. War Ihnen das gar nicht bewusst? Also Sie haben gesagt, ich habe nicht gemerkt, dass ich so die einzige Frau bin. Ist das nicht, gab es nicht doch irgendwie sowas wie so eine Diskriminierung, die Sie dann trotzdem erfahren haben?
Naja, es gab auch eine umgekehrte Diskriminierung, dass ich natürlich sehr besonders war. Ich wurde von vielen Männern dann auch sehr hofiert. Damit habe ich auch operiert. Also das war mir auch schon sehr bewusst. Aber wahrscheinlich hat dann dieser absurd international große Erfolg von Männern dazu geführt, dass ich kontinuierlich weiterarbeiten konnte. Denn irgendwann hat man natürlich dieses Pulver auch verschossen, dass man so ganz jung und so ganz, ja, das Küken ist, was auch dann beschützt werden muss oder gefördert werden muss oder all diese patriarchalen Vorstellungen. Das ist dann irgendwann vorbei, außer man hat eben gigantischen Erfolg.
Wie ist das denn heute? Sie unterrichten ja an der Filmhochschule in München, wo Sie eben selbst studiert haben, seit 25 Jahren kreatives Schreiben. Was zeigt sich da bei Ihnen in der Studentenschaft? Also wie viele Frauen gibt es da? Was haben die für ein Standing auch? Was kriegen Sie damit?
Es gibt sehr viele Frauen, weil wir natürlich auch sehr stark darauf achten. Also wir nehmen schon seit vielen Jahren absolut paritätisch auf. Oft haben wir allerdings auch inzwischen Mühe, Männer zu finden. Also gerade in meiner Abteilung Drehbuch ist es oft schwierig, überhaupt Männer aufzunehmen, weil es gar keine Bewerber gibt. Nur, da kehrt sich dann das Blatt nicht bei den AutorInnen, aber bei den RegisseurInnen im Beruf um, dass sie zwar in der Ausbildung paritätisch aufgenommen werden, aber dann, wenn es an die wirklichen Jobs geht, also zum Beispiel an Vergabepolitik von Förderungsgeldern, aber auch von Jobs wie Tatortregie zum Beispiel, da wird es dann schnell doch wieder sehr eng. Und das, bis vor kurzem waren da dann plötzlich nur noch um die 14% Regisseurinnen. Das verbessert sich jetzt langsam. Es verbessert sich wirklich. Aber dass wir auf einer Quote dann auch immer wieder bestehen müssen, zeigt, dass es doch sehr langsam vorangeht und ohne Quote sich eben gar nichts tut.
Sie sind auch für die Quote. Sie engagieren sich auch seit Jahren tatsächlich dafür, dass eben Frauen auch genommen werden, dass die mehr Jobs auch kriegen. Was muss denn da noch getan werden, wenn Sie sagen, es verbessert sich, aber es verbessert sich zu langsam? Was wäre denn noch möglich, vielleicht auch politisch gesehen?
Ja, 50-50. Das ist ganz einfach. Wir sind die Hälfte der Welt, also gehört die Hälfte der Welt auch uns. Ich bin sehr zähneknirschend für die Quote. Ich finde es eigentlich furchtbar, dass wir eine Quote brauchen. Aber solange es nicht 50-50 ist, müssen wir darauf bestehen anscheinend.
Muss da auch noch ein Umdenken stattfinden oder glauben Sie, dass das gerade schon passiert? Also vielleicht auch bei den Männern?
Es passiert ein Umdenken. Es betrifft ja jetzt nicht nur 50% Männer, 50% Frauen, sondern es betrifft Diversität im Allgemeinen. Und da habe ich schon das Gefühl, dass es langsam, langsam vorangeht. Aber gleichzeitig geht es auf der Welt extrem zurück. Also wenn wir jetzt 2022 wieder über Abtreibungsgesetze diskutieren wie in Amerika und das wirklich zurückgedreht werden soll. Und um uns herum ja genauso. Wir haben viele europäische Länder, die genau auf demselben Trip sind. Dann ist es doch entsetzlich, dass wieder Männer bestimmen oder weiter bestimmen, was mit dem Körper einer Frau passiert. Das schnürt mir die Kehle zu, wenn ich sehe, was da im Moment passiert. Und dass wir, obwohl wir uns doch da auch sehr zur Wehr setzen, dass wir da so wenig Mitsprache anscheinend haben.
Also dieses Gleichberechtigt, das findet so noch nicht statt. Sie schreiben ja auch in Ihrem Buch, die Heldin reist viel über diese Machtverhältnisse. Also der überlegene Mann, manchmal ist er auch aggressiv und dann die wartende Frau oder auch die nichts sagt und denkt, ich gucke erst mal, wie er reagiert oder ich schweige. Was wäre aus Ihrer Sicht ein gutes Rezept, damit diese Beziehungen einfach ausgeglichener sind?
Ich habe da kein Rezept. Ich glaube an Humor, mehr Humor und einfach ein größeres Gerechtigkeitsgefühl von allen Seiten. Ich habe das jetzt gerade versucht, in einer Komödie zu erzählen. Das ist ein neuer Film, der kommt am 1. September ins Kino, heißt Freibad und spielt in einem Frauenfreibad. Und da diskutieren, kämpfen diese Frauen in dem Bad damit, wer darf ganz nackt sein, wer darf verhüllt sein, wie definiert man die Regeln neu, wie verhandelt man miteinander, wenn es plötzlich doch sehr viel mehr gibt, die an einem Tisch sitzen, mit am Tisch sitzen. Und das unter Frauen zu diskutieren, war eben besonders lustig auch, weil es die Chance gibt, in so einem kleinen Kosmos wie einem Freibad das nochmal durchzudeklinieren. Und das müssen wir gesellschaftlich, glaube ich, schaffen, dass wir uns wie in einem Freibad zusammensetzen, Teilhabe diskutieren und versuchen, mit vielen Menschen am Tisch gerecht die Dinge zu verteilen. Und das ist mühsam und da werden wir uns auch immer wieder gegenseitig an die Gurgel gehen, weil es natürlich auch sehr schnell darum geht, Privilegien aufzugeben. Ja, das ist oft vielleicht auch nicht so angenehm, aber der Prozess an sich ist großartig und ich lerne bei diesem Prozess unendlich viel für mich und es kann auch ein sehr lustvoller Prozess sein, denn am Ende geht es darum, dass wir durch die größere Vielfalt und die gerechtere Teilhabe ein bunteres und freieres Land auch sind.
Das sagt die Regisseurin und Autorin Doris Dörrie. Sie war auch in einem langen Gespräch bei NDR Kultur à la carte zu Gast. Ihr neues Buch heißt Die Heldin reist, erschienen im Diogenes Verlag. Eine Leseempfehlung, vielleicht ja für deinen nächsten Besuch im Freibad, Ita.
Ja, und im September, Andrea, gehen wir zusammen ins Kino.
Ah, das ist meine Idee. Ich bin dabei.
50-50. Apropos Kino, bei den Filmfestspielen Cannes, die gerade laufen, sind von 21 Wettbewerbsfilmen gerade mal 4 von Frauen gedreht worden. Ein fünfter von einer gemischten Doppelregie. Nur noch mal zur Quote. Das sind keine 25%. Es bleibt also ein virulentes Thema. Das betonte auch Olaf Zimmermann vom Deutschen Kulturrat bei der digitalen Veranstaltung des niedersächsischen Gleichstellungsministeriums zum Weltfrauentag.
Na, ich glaube, wir sind ja im Moment krisengebeutelt. Wir haben die Pandemie immer noch und auch noch einen Krieg. Wir müssten trotzdem aufpassen, dass wichtige gesellschaftliche Themen nicht unter diesen Großkonflikten quasi weggewischt werden. Und das wäre mein großer Wunsch. Und das Thema Geschlechtergerechtigkeit im Kulturbereich ist eines dieser Großthemen. Ja, ich glaube, man muss permanent bei solchen Themen nerven, bis die anderen das nicht mehr ertragen können. Das ist die einzigste Möglichkeit, solche wichtigen Themen gesellschaftlich durchsetzen können.
Na, so machen wir das. Wir kommen zurück, wir nerven, wir beackern das Großthema Geschlechtergerechtigkeit auch wieder im nächsten Podcast, in der nächsten Folge von 50-50.
Informationen zu aktuellen Forderungen und Fortschritten gibt es natürlich immer auch auf der Internetseite des Landesfrauenrates Niedersachsen.
Und dort kann sich auch jede und jeder zum Newsletter anmelden.
Ich bin Ita Niehaus.
Und ich bin Andrea Schwietzer.
Tschüss und bis zum nächsten Mal.
50-50. Der Podcast des Landesfrauenrates Niedersachsen.